Ja, ich freue mich auch, wieder bei euch sein zu dürfen. Ich komme aus dem Norden Hessens hier runtergefahren und ich muss ehrlicherweise sagen, wir hatten es bewölkt und ich bin dann so in die Sonne reingefahren und dachte mir, was für ein wunderschöner Tag heute. Das ist ja nicht nur, dass die Sonne heute schön ist, sondern heute ist auch noch ein besonderer Tag. Ich bin viel unterwegs mit Moslems zum Beispiel, mit denen ich im Dialog bin und glaube immer, dass Weihnachten der Höhepunkt des christlichen Kalenders ist. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Zum einen ist es eher unwahrscheinlich, dass Jesus in der Zeit geboren ist und zum anderen ist tatsächlich, ich habe jetzt leider keine physische Bibel mit, ich bin einfach elektronisch eingestellt, aber wenn man die Bibel jetzt in der Hand halten würde, dann würde man tatsächlich sehen, dass so ja, das meiste der ganzen Bibel geht genau auf den einen Punkt hinauf, der in einer Woche passieren wird. In einer Woche passiert das, wohin die gesamte Bibel hinarbeitet. Das ist wirklich eigentlich der Höhepunkt. Und heute ist Palmsonntag. Und das möchte ich gerne mit euch machen, wir müssen uns einmal vorstellen, was dort eigentlich passiert. Am Palmsonntag geht Jesus und er steuert das. Das muss man wirklich sehen. Jesus steuert das. Jesus steuert das, dass er bewusst in der gesamten symbolischen Kraft, die aus dem Alten Testament mitgenommen wird, in dieser gesamten Kraft der Symbolik, die dort drin liegt, der ganzen Offenbarungen, geht Jesus rein und zieht in Jerusalem ein wie ein König. Das ist der Tag, an den wir uns heute erinnern. Das ist der Tag, an den wir heute denken. Der Psalmsonntag. Und die symbolische Kraft, die dort drin steckt, die drückt alles weiter Richtung dem Moment, an dem Jesus wirklich am Kreuz für uns stirbt. Was passiert hier? Jesus steuert das. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass jeder von euch genug Bibelwissen hat oder eine Bibel zu Hause hat, wer das nachlesen kann. Es ist gut dokumentiert. Deshalb gehe ich jetzt nicht so sehr auf einzelne Bibelverse ein, sondern ich erzähle euch einfach nochmal neu die Geschichte. 400 Jahre gab es null Reden Gottes in Israel. Israel hat einen Tempel, aber keine Gegenwart Gottes. Israel hat ein Glaube, aber kein Leben. Israel leidet, erobert, besetzt, gedemütigt. Und wir lesen das aus Kleinigkeiten raus. Ja, wenn das Römische Reich sich aufmacht und die Bevölkerung zählt, warum machen die das? Weil die wissen wollen, wie viele Menschen gibt es und wie viel Steuern können wir aus dieser Provinz rauspressen. Es ist ein gedemütigtes Land. Es ist ein Land, das lechzt danach, Gott zu erfahren. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist so transferierbar in unsere Welt hinein. Wir haben so viel, aber diese Echtheit, dieses echte Gottes Wirken und Reden, redet Gott noch in unsere Zeit rein? Das ist oft eine Frage, der wir begegnen. Und die Frage war damals genauso da. Und dann bricht Jesus rein in diese Trockenheit des Landes. Ich habe, um das nochmal selber zu begreifen, habe ich auch nochmal das Lukas-Evangelium als Hörbuch gehört. In einem Stück konzentriert, alleine, einfach losgezogen und habe das einmal gehört. Und wenn man das so hört, dann merkt man, dann spürt man, dass Jesus dort komplett etwas aufbricht. Die Leute sind absolut stunned, sagt man im Englisch, komplett überrascht. Sind überrascht von dem, was er redet, sind überrascht von dem, wie Gott dort wirkt. Wir lesen von Heilungen, wir lesen von allen. Manchmal steht dort, alle Kranken, die sie zu ihm brachten, hat er geheilt. Das können wir gar nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Es ist ein Sehnen in meinem Herzen, wenn ich das höre. Aber da passiert wirklich etwas. Jesus bricht etwas auf, eine Hoffnung in einem Volk nach Gottes Wirken wie bei den Vorvätern. Das ist eigentlich, was dort passiert ist. Die Menschen haben Jesus ergriffen, die haben das verstanden. Da passiert gerade etwas. Gott ist mit uns. Immanuel. Der Messias kommt, der Retter kommt. Und das Ganze läuft auf diesen Moment hinzu, wo Jesus zum einen seinen Jüngern was anderes kommuniziert, aber die Öffentlichkeit ihn anders wahrnimmt. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Wieder und wieder sagt er, besonders in dieser Zeit, ich werde betrogen, ich werde verhaftet, ich werde gefoltert und ich werde sterben. Und das alles wird in Jerusalem passieren, nirgendwo anders. Aber die Bevölkerung um ihn herum, die hört das nicht. Und dann passiert dieser Einzug in Jerusalem. Jesus nimmt einen Esel mit einem Fohlen, unberitten. Warum macht er das? Weil die Opfertiere, die Tiere, die für den Tempel bestimmt waren, für unsere Sünden geopfert wurden, diese Tiere mussten rein und ungebraucht sein. Warum ein Esel? Viele glauben, das ist ein Zeichen von Demut. Das ist genau das Gegenteil. Als David in seinen letzten Tagen war, hat er befohlen, dass er und er den Nachfolger rausgesucht hat, Salomon. Dann hat er befohlen, dass sein Esel geholt werden soll und Salomon auf seinen Esel reiten soll. Es war damals genau das Gegenteil. Das war ein edles Tier. Das war ein Königszeichen. Das war ein Königsanspruch. Jesus auf dem Esel war der Anspruch, der Sohn Davids zu sein. Die Palmzweige, die ausgebreitet wurden. Jeder damals hat das verstanden. Viele evangelische lesen die Apokryphen nicht so oft, aber das waren die Makkabäer. Dort gab es einen Einzug, eine Befreiung Jerusalems und eine Reinigung der Festung und des Tempels. Und dort wurden auch die Palmzweige auf die Erde gelegt, damit der Befreier nach Jerusalem reinreiten konnte. Es war eine Kraft, eine Symbolikkraft dahinter. Und dann kommt Jesus und reitet rein, das Volk jubelt ihm zu. Hosianna, das wissen wir aus dem Psalm, das ist der Lobpreis des Messias. Der Messias kommt, der Retter kommt. Die Stadt ist in Aufruhr, da ist ganz viel passiert. Viel zu wenig Zeit jetzt hier, aber die Dynamik, die dort gerade drin lag, finde ich unglaublich. Und wenn man das einmal möchte und da ein bisschen mal reingeht und sich reindenkt und auch mal reinliest in die Kultur damals, dort war eine Hoffnung, ein Verzweifeln im Volk und eine Hoffnung auf Gottes Antwort. Und Jesus reitet in den Tempel und dann passiert das, was wir eigentlich in Ezekiel 11 lesen. Der Tempel ist missbraucht. Es gibt Geldtauscher dort drin, Tiere werden vertauscht. Jesus flecht das Seil, die Peitsche und geht rein und peitscht die Tiere raus, stößt die Tische um und vertreibt die Leute aus dem Innenhof des Tempels. In Ezekiel 10 sieht Ezekiel, wie die Gegenwart Gottes den Tempel verlässt, gen Osten zieht in die Olivenhaine. Das ist ein prophetisches Bild damals. Die Gegenwart Gottes hat den Tempel verlassen. Und was zurückgeblieben ist, ist ein leeres Gebäude. Aber Ezekiel sieht auch in Kapitel 34, sieht Ezekiel nach vorne und sagt, der Tag kommt zurück. Der Tag kommt, wo aus dem Osten Gottes Gegenwart zurück in den Tempel kommt. Woher kommt Jesus geritten mit ihm auf dem Esel aus dem Osten hinein in Jerusalem und in den Tempelberg hinein? Das ist das, woran wir uns heute erinnern. Das ist der Tag, an dem wir heute denken. Und trotzdem, es ist der Tag, an dem die Bevölkerung Jesus komplett, immer noch, vollkommen missversteht. Und die Hoffnungen, die in ihn gesetzt werden, nicht erfüllt werden. Warum sind die Leute an die Straße gelaufen? Warum haben die ihre Kleidung und ihre Palmzweige geholt und das ausgebreitet? Warum haben sie ihn gefeiert als den kommenden König? Weil sie was von ihm wollten. Doch war eine Hoffnung verbunden. Die Hoffnung war, dass er ihre dringendsten Probleme löst. Rom, Armut. Es gab nur zwei Klassen, ein paar ganz wenige Reiche, der Rest war mehr oder weniger arm. Unterdrückung. Die Unterdrückung auch der eigenen Identität und der Religion. Was waren die Erwartungen? Das war, Davids Sohn kommt und er richtet unser Königreich neu. Und endlich werden wir diesen Herodes los, die ungläubigen Könige über Israel los. Das war eine echte Erwartung im Volk. Und wenn man bedenkt, was ich gerade aufgezählt habe, von all den Dingen, was hat Jesus erfüllt? Hat er Israel von den Römern befreit? Im Gegenteil. 70 Jahre später wird Jerusalem und der Tempel zerstört. hat er sie von der Oppression und von der Armut befreit? Nein, hat er nicht. Hat er ihnen diese Hoffnung wiedergegeben, ein großes Reich aufzubauen, das jüdische Reich, das Reich Davids, das die anderen Nationen um sich herum unterwirft und von ihnen Steuern bekommt? Nein, hat er nicht. Die Erwartungen sind nicht erfüllt. Die Sichtweise auf Jesus, und ich hatte keine zu Hause, ich hätte gerne eine mitgebracht. Es gibt diese Matroschka. Wer kennt die Matroschka? Ihr kennt die Matroschka, ne? Das ist diese russische Puppe. Und wenn man die aufmacht, dann ist immer eine kleinere drin und eine kleinere und eine kleinere. Das Spannende bei Jesus ist, wenn man das bei Jesus macht, wenn man einmal aufmacht, dann passiert dort genau das Gegenteil. Anstatt dass es kleiner wird, wird es viel größer. Das Bild wird auf einmal viel größer. Das, wer Jesus ist und wer er für uns ist und wer er für diese Welt ist, das wird auf einmal viel größer. Und wir wissen das eigentlich. Ich erzähle euch nichts Neues, aber lasst uns nochmal darauf hingehen. Nächste Woche feiern wir Ostern. Lasst uns nochmal darüber nachdenken, was ist eigentlich dort passiert und warum musste das eigentlich passieren? Warum musste eigentlich Jesus Mensch werden? Warum, wenn wir jetzt einmal die Matuschka aufmachen, warum kommt das nächstgrößere und nicht das kleinere dahinter? Warum löst er nicht die Probleme, von denen Menschen glauben, Gott ist dafür da? Warum tut er etwas ganz anderes? Wenn wir da einmal drüber nachdenken, müssen wir auf jeden Fall zurückgehen auf die Schöpfung. Auf den Ursprung, auf den Anfang, da fängt alles an. Der Einzug von Jesus in Jerusalem hat seinen Ursprung in der Schöpfungsgeschichte und nirgendwo anders. Was passiert nochmal in der Schöpfungsgeschichte? Gott will diese Welt, Gott will uns, Gott will die Menschen, Gott will die Tiere. Gott geht hin und spricht und durch die Kraft, die er hat, die er ist, die wer er ist, kommt in Existenz. Und wir wissen, wenn wir Johannes lesen, Johannes 1 bis 3, dass Jesus die Kraft hinter der Schöpfung ist. Alles ist durch ihn geschaffen, was ist, sagt dort. Und die Welt wird geschaffen. Und Gott geht hin und sagt, das ist gut. Gott liebt diese Schöpfung. Und Gott schafft uns Menschen in seinem Bild. Das ist das, was er uns sagt. Wir haben das Bild Gottes in uns. Und Gott gibt den Menschen einen Auftrag. Wenn wir das lesen, und wen das wirklich interessiert, ich schreibe gerade Sachen darüber, ich kann euch mehr Informationen geben. Ich gehe jetzt einfach mal darüber, weil ist es zu wenig Zeit. Aber zum Beispiel Gott sagt, dem Menschen gebt den Tieren Namen. Wenn man dann in die Kultur der Antike reingeht, dann bedeutet das Autorität über etwas haben, wenn man den Namen gibt. Gott gibt dem Menschen die Autorität über diese Welt. Das ist eure Welt. Lebt in dieser Welt. Macht die Welt euch untertan im positiven Sinne. Das ist das, was Gott sagt. Und in dem drin schafft Gott zwei Bäume. Er schafft den Baum des Lebens und er schafft den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und ich glaube nicht, dass Gott irgendetwas schafft, was böse ist. Aber der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen wurde nicht für uns geschaffen. Es war nicht etwas, das wir essen sollten. Es war nicht etwas, das für uns als Menschen gedacht war. Sondern der Baum des Lebens war gedacht. Der steht für Jesus. Johannes bezeichnet Jesus in seinem ersten Brief mindestens zweimal, dass er der Ursprung alles Lebens ist. Schon dort sehen wir, wie die Prophetie nach vorne geht, wie dort sich etwas entfaltet. Und ein wesentliches Element von uns geschaffen im Willen Gottes ist, dass wir einen freien Willen haben. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen und es bringt mit sich, dass wir entscheiden können. Und was ist passiert? Wir lesen das. Und egal, wie man die Schöpfungsgeschichte glaubt, man glaubt, dass es literal so passiert ist oder ob es ein Narrative, eine Geschichte ist, die uns mitteilt, was mit der Menschheit passiert ist, das spielt keine Rolle. Es ist die gleiche Botschaft. Adam und Eva haben diesen freien Willen, der aus dem Bild Gottes kommt, genommen, haben Gott nicht geglaubt. Sie waren ungehorsam und sie haben sein einziges Gebot gebrochen, das sie hatten. Esst nicht von diesem Baum. Was ist dann passiert? Wer das möchte, kann das zu Hause nochmal nachlesen. Es sind dann die, Gott heilt der Schlange, der den Menschen versucht hat, Adam und Eva hintereinander die Konsequenzen ihres Handelns mit. Auch darauf gehe ich jetzt nicht drauf ein, das ist ein eigenes großes Thema. Aber aus diesen Konsequenzen heraus können wir drei Dinge lesen. Das eine, was wir lesen, und das ist das, was Gott ihnen vorher gesagt hat, ist, wenn ihr diese Frucht esst, werdet ihr sterben. Deshalb sehen wir, dass es eine Konsequenz ist. Eine Konsequenz ist, der Tod tritt in die Schöpfung rein, in die perfekte Schöpfung, in der Gott vorher sagt, alles ist gut, tritt jetzt der Tod rein. Und wir reden nicht nur über unseren körperlichen Tod, sondern der Tod, der dort gemeint ist, ist der ewige Tod, die ewige Trennung von Gott. Denn Gott ist Leben. Und in dem Moment, wo dort die perfekte Schöpfung, wir geschaffen im Bild Gottes, gegen Gott rebelliert haben, gegen Gott, gegen ihn geglaubt haben, ihm nicht geglaubt haben, ihm ungehorsam waren, diesen Schritt gegangen sind und Satan geglaubt haben und die Versuchung war, werdet wie Gott. Das war die Kernversuchung dort drin. Ihr werdet sein wie Gott. In dem Moment ist Tod und Verfall in die Schöpfung reingekommen. Das Zweite, was passiert ist, auch das können wir daraus lesen, ist, dass die drei wichtigen Beziehungen, die ein Mensch hat, dort zerbrochen sind. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zur Schöpfung. Das lesen wir bei dem Fluch, der jetzt über Adam liegt. Die Schöpfung ist aufgrund seines Handelns, ist sie verflucht. Ich kann gerne da nochmal wiederkommen und das richtig auspacken. Das ist heute nicht das Thema, aber wir lesen das und ich kann das sehr gut begründen, dass es diese drei Beziehungen sind, die zerbrochen sind. Unsere Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Der Mensch wurde aus dem Garten Eden verbannt. Es wurde ein Engel mit einem feurigen Schwert. Das ist die Symbolik, das ist unüberwindbar. Die Brücke ist nicht überwindbar. Zurück zu Gott wurde dazwischen gestellt. Untereinander, Adam und Eva fangen sofort an, Probleme zu haben. Es fängt sofort an mit dem Punkt, dass Adam und Eva die Schuld gibt. Und wenn man dann genauer liest, lässt Gott ihn dort nicht raus und sagt, du hast von der Frucht gegessen, die ich dir verboten habe, nicht davon zu essen. Ich dir. Gott lässt Adam da auch nicht raus, aber es bleibt sofort dort. Sofort ist die Beziehung der beiden gestört. Eva, ihre Beziehung zum Mann ist gestört. Das, was vorher perfekt war. Die beiden waren nackt voreinander und kannten keine Scham. Das hat natürlich nichts mit Sexualität zu tun. Das hat alles damit zu tun, dass es nichts zwischen ihnen gab. Das ist kein Missvertrauen, nichts gab es dazwischen. Die waren komplett transparent zueinander. Das ist zerbrochen. Und eben die Schöpfung, unsere Beziehung zur Schöpfung ist zerbrochen. Und wer auf diese Welt schaut, auch wenn es super Beispiele gibt von Menschen, die sich einsetzen für die Umwelt, trotzdem ist unsere Beziehung zu dem Planeten gestört und wir machen ihn mehr und mehr kaputt. Was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass die Schöpfung, die Gott, von der Gott gesagt hat, dass sie gut ist, sie ist nicht mehr gut. Die Problematik hierbei war, dass nicht Gott daran schuld war, dass wir Dinge falsch gemacht haben, dass wir gesündigt haben. Das war nicht Gottes Schuld, sondern es waren die Menschen. Und jetzt jetzt schlagen wir mal den Bogen zurück zu Jesus. Warum also musste Gott kommen, wie wir in Johannes 1, Vers 14 lesen, und ich interpretiere es jetzt mal etwas genauer, eine menschliche Natur annehmen. Das ist das, was dort gemeint ist. Ja, in Johannes 1,14. Ich interpretiere das jetzt mal genauer, spezifischer. Denn Gott verändert sich nicht. Deshalb in dem Moment, wo Jesus auf die Welt kam, ja, bei der Zeugung, der Heilige Geist überschattet Maria, hat Gott, das Wort Logos, das ist das Wort Gott, eine menschliche Natur angenommen. Warum? Warum kam er? Weil die Sünde durch den Menschen in die Welt kam. Und deshalb konnte nur ein Mensch die Konsequenz der Sünde tragen. Aber wiederum kann es kein Mensch. Weil jeder von uns, und wer Eltern ist, weiß das, ein Baby schon nach ein paar Monaten, ein Jahr, fängt an frustriert zu sein, mit ärgerlich sein. Man muss ein Kind beibringen, nicht neidisch zu sein, nicht das zu machen, das kleine andere Kind nicht zu hauen und so weiter. Das steckt in uns drin. Wir können uns nicht dagegen wehren. Wir alle haben etwas in uns, das uns zieht dahin, dass wir sündigen. Im ersten Johannesbrief, direkt im ersten Kapitel ist Johannes ganz klar, wer von euch sagt, der keine Sünde hat, der lebt nicht im Licht, der betrügt sich selber. Und Gott ist nicht mit ihm und in ihm. Wir alle haben das Problem, dass wir sündigen. Das ist, was dort passiert ist. Wir sind infiziert. Corona ist ein gutes Beispiel davon. Es ist, als ob jeder das hat. Es steckt in uns drin. Und deshalb kann kein Mensch einen anderen Mensch retten. Da gibt es viele Verse im Alten Testament, ja, viele, ich schätze mal eine Handvoll oder acht ungefähr. Das sagt, ein Mensch kann einen anderen Menschen nicht retten. Ein Mensch kann auch nicht für die Sünde eines anderen Menschen bezahlen. Warum nicht? Weil wir selber alle sündig sind. Und aus diesem Grund gab es nur einen Plan von Gott. Und Gott hat ihn sofort im 1. Mose 3,15 mitgeteilt. Zu der Frau hat er, zu der Schlange hat gesagt, der Same der Frau wird kommen und dir den Kopf zertreten. Was für ein Versprechen. Schon was für ein Hinweis auf die Jungfrauengeburt. In dem damaligen antiken Verstand von der Zeugung war es so, dass alles vom Mann kam und in die Frau reingelegt wurde. Die Frau hatte keinen Samen. Wie kann der Same der Frau den Kopf der Schlange zertreten? Das war schon damals eine Prophezeiung dahin, dass eines Tages jemand kommen wird, der komplett außergewöhnlich ist. Eine gebrochene Beziehung zu Gott kann nur Gott heilen. Das können wir Menschen überhaupt nicht. Wir sind nicht in der Lage dazu. Das ist die Inkarnation, so wie wir das theologisch nennen. Gott wird Mensch. Gott nimmt die menschliche Natur an, weil wir es nicht können. Und was tut er? Wisst ihr, ich habe das mal gemacht, ich habe mal einfach 20 Leute, die ich kenne, gefragt. Ich habe gesagt, wenn ich euch frage, warum kam Jesus und starb am Kreuz, sagt mir das, was dir sofort in den Kopf schießt. Denk nicht nach. Und ich habe 20 Mal die Antwort bekommen, er kam, um für meine Sünden zu sterben und mich zu retten. Ja, das ist so ein Instinkt, fast für jemanden, der Christ ist, ist das fast Instinkt. Aber das ist die erste Schale der Matroschka. Das ist die erste Schale. Das ist nur ein Teil. Dieses Erretten ist der Teil, wo Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, das, was wir nächste Woche feiern, wo er am Kreuz stirbt, nimmt er den Tod für uns weg. Weil Jesus hat uns gesagt, wenn ihr an mich glaubt und mir folgt, werdet ihr leben, auch wenn ihr sterben werdet. Das ist das Erste, was er getan hat. Aber das ist nur die erste Schale und danach kommt eine viel größere. In der Kraft, weil Jesus die Konsequenzen der Sünde auf sich genommen hat, heilt Jesus, wenn wir es erlauben, in uns die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu unserem Nächsten und die Beziehung zu der Schöpfung. Das ist der nächste Schritt. Jesus hat mehr gemacht, als nur dich zu retten, wenn du zu ihm gehst und um Vergebung bittest und ihn einlädst in dein Leben. Jesus hat viel mehr gemacht. Das geht viel weiter. Das geht in die gesamte Welt hinein und das müsste eigentlich unsere gesamte Welt interessieren. Denn in dem drinnen haben wir eine Heilung zur Beziehung zum Vater. Auf einmal können wir zum Vater gehen. Ich habe das heute auch gehört. Papa, wenn ich, und das sage ich mit Respekt, wenn ich mit meinen muslimischen Freunden rede, für die ist das ein unmögliches Ding. Gott ist heilig. Allein zum Beten musst du ein Ritual machen. Du musst etwas tun vorher, damit Gott dich sieht und hört. Das ist das Verständnis. Und weißt ihr, manchmal nagt das auch an mir. Manchmal versuche ich auch besonders gut zu sein, damit mich Gott hört. Was für ein Blödsinn. Das ist unser Vater. Ich liebe meine Kinder und ich bin kein perfekter Mensch. Und wenn ich schon meine Kinder liebe, wie sehr liebt Gott, unser Vater, uns. Unsere Beziehung zum Vater ist geheilt und wir dürfen darin leben. Und das ist Gemeinde, das leben wir in der Gemeinde. Da ermutigen wir uns gegenseitig, da stärken wir uns gegenseitig. Trau dich, geh, bete, rede, such Gott, er lässt sich finden. Das ist das, was wir in der Gemeinde machen. Dann passiert das Zweite, die Beziehung zu unserem Nächsten. Und das fängt in dem ersten Keim an. Das ist tatsächlich die Ehe. Das ist tatsächlich die Familie. Für die Unverheirateten, das sind die Geschwister, die Eltern, die Onkels, die Tanten, wie wenig es auch immer gibt, Cousins. Es sind die Freunde. Jesus heilt diese Beziehungen. Er setzt uns in der Lage zum Beispiel. Das ist etwas, was wir wissen. Wenn wir verletzt werden, wie schwer fällt uns das, zu vergeben. Aber was passiert, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, wenn wir um Hilfe bitten, wenn wir um Veränderung bitten und Transformation in unserem Leben? Vergeben ist die mächtigste Waffe, wenn es um Beziehungen geht. Mich hat ein Moslem gesagt, Jesus kann nichts über die Ehe sagen, weil er war ja selber nicht verheiratet. Ich habe gesagt, hör dir nur an, was Jesus über Vergebung sagt und du hast eine bessere Ehe. Aber Jesus geht viel weiter. Der bleibt da gar nicht, sondern als er das erklärt hat, als er gefragt wurde, wer ist mein Nächster, dann hat er das krasseste Beispiel genommen, den die damals hatten, eine Volksgruppe, die absolut abgelehnt wurde, und hat die in den Mittelpunkt gestellt, die Samariter, und hat sie zu den Guten gemacht und hat ein Beispiel erzählt, wer mein Nächster ist. Der Nächste ist der, der in Not ist. Der, der in Not ist, ist mein Nächster. Was für eine Heilung, was braucht unsere Welt, uns Christen eigentlich aktiv, die rausgehen und genau das tun und anderen beibringen, wie das geht. Der Nächste ist der, der in Not ist. Das heißt für uns aufzusehen, das heißt für uns Augen öffnen und sehen in unsere Welt hinein. Und das heißt aber auch darin zu vertrauen, dass die Kraft, die wir dafür brauchen, nicht unsere Kraft ist, sondern eine heilende Kraft ist, die Gott in uns wirkt, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das zählt genauso für die Schöpfung. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Denn die Schöpfung hat Gott geschaffen, damit wir sie verwalten. Damit wir mit ihr umgehen. Damit die Wirtschaft gerecht ist für alle. Damit alle zu essen haben und ein Zuhause haben und ein gutes Leben haben. Das ist Gottes Plan für jeden einzelnen Menschen. Das sind seine Grundgedanken von der Schöpfung. Und auch dort braucht es Heilung. Und auch dort stehen wir eigentlich dort als Gemeinschaft. Und hier passiert was. Als Jesus an dieses Kreuz ging und gestorben ist und die Konsequenz, den Fluch der Sünde auf sich genommen hat, für uns, hat er uns in die Lage versetzt, als Gemeinschaft, dieses Reich Gottes unter uns zu erfahren. Und das ist eigentlich, was Gemeinde ist. Das ist die Echtheit der Gemeinde. Das ist der Blick dann nach draußen. Das ist, wenn wir wieder eine Schale aufmachen und noch etwas Größeres sehen. Worauf hoffen wir denn? Was ist denn unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist, dass wir eines Tages in einem neuen Himmel und einer neuen Erde leben werden, wo alle Tränen abgewischt sind, wo all das Böse verschwunden ist, wo der Schmerz rausgenommen ist aus unserem Leben. Und wir leben hier und jetzt, als ob das unter uns schon ist. Das heißt Reich Gottes unter uns. Wir ignorieren nicht die Welt, wir ignorieren nicht Fakten des Lebens. Wir wissen um uns, wir wissen, wir sind sterblich, aber trotzdem beten wir, Vater im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe unter uns. Ich habe euch das erzählt. Eines der Schlüssel in der Schöpfungsgeschichte ist der freie Wille des Menschen. Und der freie Wille spielt auch eine entscheidende Rolle in unserem Leben. Und Jesus ist hier unser Vorbild. Der Mensch hat diesen freien Willen genommen und nimmt ihn auch noch heute, und wir können uns dort nicht rausreden, er nimmt ihn auch noch heute und benutzt ihn für Gutes und auch für Böses. Als Jesus kam, ich habe mal drei Begegnungen rausgenommen. Als Jesus kam, lehrt uns die Schrift, dass er vollkommen Gott ist. Es müsste entweder 2. Kolosser oder 2. Philipper sein, 6 bis 8. Ja, wo steht, dass in ihm die Fülle Gottes wohnte, in seinem Körper wohnte die Fülle Gottes. Vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Und dann gibt es drei Begebenheiten. Eine davon ist, Jesus geht in die Wüste und wird dort nach 40 Tagen versucht von Satan. Man sieht die klaren Parallelen zu dem, was Satan übrigens Adam und Eva sagt. Denn auch hier geht es darum, zu sein wie Gott, zu herrschen, alle Reiche zu haben, über alles zu herrschen, allmächtig zu sein. Das sind die Versuchungen. Und in dem drin ist, gibt es eine Antwort, die Jesus wieder und wieder gibt. Es steht geschrieben. Du sollst nicht. Es steht geschrieben. Es ist das Wort Gottes in ihm. Das Wort Gottes, wo Jesus sich nicht selber erhöht, sondern sich unterordnet. Dann haben wir in dem Matthäus im 5. Kapitel ab 20:22 erklärt Jesus seine Beziehung zum Vater. Und wieder, und ich ermutige euch, das mal zu Hause zu lesen, wieder und wieder sagt, ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters. Ich richte nicht, sondern ich sehe den Vater, wie er richtet und richte gerecht. Wieder und wieder sagt Jesus das, ich ordne meinen Willen unter dem Willen des Vaters. Ich tue das, wofür ich gesendet wurde. Und dann gibt es diesen Moment im Garten Gethsemane, wo Jesus, der vollkommen Gott, aber eben auch vollkommen Mensch ist, weiß, was passieren wird. Er weiß, was ihm das kosten wird. Er weiß, welchen Schmerz er erfahren wird. Er weiß, was dort auf ihn zukommt. Und die Bibel sagt uns, er schwitzt Blut und Wasser. Das war ein innerer, unglaublicher Kampf, den wir nicht nachvollziehen können. Trotzdem haben wir Leid erfahren. Trotzdem wissen wir, was Schmerz ist. Jeder einzelne von uns wurde verletzt. Jeder einzelne von uns wurde enttäuscht und schwer verwundet. Das gehört zum Leben dazu. Das wissen wir. Und auch wir verwunden. Aber hier ist dieser Moment, wo Jesus wirklich weiß, das passiert jetzt. Das kommt auf mich zu. Und er sagt nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Warum ist das so wichtig? Weil auch wieder hier geht es darum, Jesus trägt für uns die Konsequenz von dem, was im Garten Eden passiert ist bei dem Fall des Menschen. Und Jesus wird hier für uns zu dem neuen Adam. Warum? Weil zum Teil wir dafür nichts können. Ich war nicht Adam, unsere Frauen hier waren nicht Eva. Ein Teil haben wir geerbt. Und deswegen kann Jesus das auf sich nehmen, weil wir diesen Drang innerlich zu sündigen, den wir haben, für den können wir nichts, der ist geerbt. Den haben wir bekommen in dem Moment, wo wir geboren wurden. Das heißt nicht, dass wir nicht selber entscheiden, das heißt nicht, dass wir keinen freien Willen haben, aber wir haben dort etwas geerbt, für das wir nichts können. Und aus dem Grund können wir dieses auch auf Jesus legen und sagen, er ist der neue Adam, er ist derjenige, der uns neues Leben gibt, der Erlösung für uns bringt. Er nimmt diese Schuld auf sich. Und dann können wir an ihm glauben und seinen Geboten folgen. Wir werden selig durch Glauben alleine, aber unser Glaube ohne die Taten dahinter ist tot, wie Jakobus schreibt. Aber das ist, was hier passiert. Jesus nimmt das auf sich. Und ich möchte jetzt abschließen nochmal. Es sind tatsächlich drei Dinge, die in dem passieren, was Jesus am Kreuz getan hat. Das eine ist, er hat den Tod überwunden. Und wir sollten den Tod nicht fürchten. Keiner von uns sollte den Tod fürchten. Jesus hat gesagt, fürchtet nicht, wer den Leib zerstören kann, sondern nur den, der die Seele zerstören kann. Keiner von uns soll das fürchten, denn Jesus hat selber gesagt, ihr werdet leben, auch wenn ihr sterbt. Und das heißt nicht, dass es nicht Verlust ist. Das heißt nicht, dass Tod Schmerz bedeutet. Das will ich nicht sagen. Aber wir sollten ihn nicht fürchten. Jesus hat den Tod überwunden. Jesus hat die zerstörten Beziehungen überwunden. In ihm, in Gemeinschaft miteinander, können wir geheilte Beziehungen zum Vater leben, geheilte Beziehungen zueinander leben, geheilte Beziehungen zu unserer Umwelt, Schöpfung um uns herum leben. Und das ist eine riesen Ermutigung. Wir sollten dieses immer wieder beten und leben als Gemeinde. Denn das macht uns aus als Gemeinde. Das ist, worum es wirklich geht hier. Dass wir diese Heilung erfahren untereinander, uns ermutigen, zusprechen, füreinander beten. Und das Dritte ist tatsächlich eines Tages, und das glauben wir, dass er eines Tages wiederkommen wird und alles wiederherstellen wird. Dafür ist er ans Kreuz genommen, alles wiederherzustellen, damit es ein Leben in Ewigkeit gibt, ohne Tod, Schmerz, Sünde und Verdammnis. Ich möchte zum Abschluss mit uns noch beten. Jesus, ich danke dir, auch wenn unser Verstand das nicht alles 100% begreift, was du gemacht hast und wer du wirklich bist und was es bedeutet, dass Gott Mensch wird und hier wandelt und was es bedeutet, dass Gott diesen Weg des Leides geht, was es bedeutet, dass du Diener geworden bist und gehorsam warst bis in den Tod ans Kreuz. Auch wenn wir das nicht verstehen, so wollen wir doch in der Kraft leben und so viel verstehen, dass es uns freisetzt, mit dir zu leben, deinen Geist in unserer Mitte zu erfahren und deine Heilung und deine Kraft zu erleben. Herr, lehre uns, sei du mit uns in der nächsten Woche, sei du bei uns und führe uns. Denn wir sind deine Kinder und wir brauchen dich. Amen.